Was ist die wirklich biblische Methode, eine Braut zu finden? Vielleicht hast du schon Bücher gelesen oder auch Prediger gehört, die dir versprechen, wenn du genau so oder so es machst, dann gehst du biblisch vor und dir ist Segen in der Ehe versprochen. Das Problem ist, die Bibel gibt keine direkten Anweisungen, wie genau gläubige Männer eine Ehefrau suchen sollen oder wie genau gläubige Frauen einen guten Ehemann finden. Es gibt keinen 10-Schritte-Plan, wie wir es handhaben sollen, und wenn wir das tun, dann wird es gelingen. Es gibt es nicht. Aber es gibt viele Erzählungen in der Bibel, wie Ehen zustande kam. Und wenn man so will, kann man jedes dieser einzelnen Geschichten nehmen und sagen, das ist eine biblische Weise, eine Frau zu finden. Doch aufgepasst, nicht jede Erzählung ist auch eine Empfehlung. Der flüchtige Mose beeindruckte seine Braut mit seinem Mut, die anderen Hirten zu verscheuchen. Boas kaufte ein Feld und eine Frau gehörte irgendwie mit dazu. Die Benjaminiter versteckten sich auf einem Fest und als die Frauen tanzend herauskamen, schnappten sich jeder eine und nahmen sie mit nach Hause. David schlug 200 Philister und brachte die Vorhäute als Brautpreis ihrem Vater. Später begann er Ehebruch mit einer verheirateten Frau und ließ den Ehemann töten und heiratete sie dann. Hosea heiratete eine Prostituierte. Die Israeliten durften Kriegsgefangene heiraten. König Artaxerxes richtet einen großen Schönheitswettbewerb aus und heiratet die Gewinnerin. Salomo heiratete einfach die Töchter seiner Geschäftspartner, so ziemlich jedes Geschäftspartners. Und Jakob arbeitete 7 Jahre für eine Braut und bekam dann am Ende 2 Schwestern zusammen für 14 Jahre. Es gibt nicht diesen einen Bericht, diese eine Methode, diese eine Schrittfolge, wie wir anhand der Bibel eine geeignete Ehefrau suchen sollen. Aber eine der ausführlichsten Erzählungen zur Brautsuche finden wir in unserem heutigen Predigttext, den wir soeben in der Schriftlesung gelesen haben. Das längste Kapitel in 1. Mose handelt von diesem Thema. Doch dieser Text ist keine Anleitung und kein Versprechen. Mach es wie Isaak und du wirst deine Rebekka finden. Gott gibt dir kein Versprechen und er ist dir nichts schuldig. Wenn du es genau so und so angehst, dann wirst du einen guten Ehepartner finden. Es ist dir nicht versprochen. Nein, dieses Versprechen gibt es nicht. Das Neue Testament spricht sogar davon, dass es für einige gut und sogar besser ist, unverheiratet zu sein. Und wenn wir diesen Text richtig auslegen und anwenden wollen, dann müssen wir die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten sorgfältig betrachten und schauen, welche Lehren und welche Prinzipien können und sollen wir aus dieser Geschichte lernen. Dieser Text ist nützlich für uns. Es geht nicht nur um Informationen, was damals geschehen ist. Dieser Text ist nützlich für uns, praktisch, brauchbar. Aber der Schwerpunkt dieser Geschichte ist nicht ein romantisches Rendezvous. Der Mittelpunkt dieser Geschichte ist Gott. Gott, der uns kennt und um unsere Situation weiß. Und in seiner Vorsehung alles lenkt und leitet, vom Größten hin bis zum Kleinsten. Gott kennt dich. Er kennt deine Situation. Er kennt dein Herz. Er weiß, was du brauchst, besser als du selbst. Mose, er schrieb diese Geschichte auf, unter der Leitung des Heiligen Geistes, um den Gläubigen aller Zeiten anschaulich und lebendig zu beschreiben, wie Gott in das Leben der Seinen eingreift. Nichts ist ihm zu schwer. Er kann sogar die Herzen lenken wie Wasserbäche. Gott sorgt für die Seinen und er bringt so sein Wort und seinen Plan zum Ziel. Und ja, im Falle von Abraham und besonders Isaak war der konkrete Bedarf eine Ehefrau. Und vielleicht ist es wichtig zu betonen, du bist weder Abraham noch Isaak. Wenn du diese Geschichte liest, bedenke, du bist weder Abraham noch Isaak. Wenn wir diesen Text zu oberflächlich übertragen auf unser Leben und anwenden, dann kommen wir sehr leicht zu falschen Hoffnungen. Und dann handeln wir töricht. Ich hoffe nicht, dass jemand hier 10 Kamele bestellt, um sich aufzumachen. Oder wir geben ein schlechtes Zeugnis in dieser Welt, weil wir einen Text unangemessen und oberflächlich und naiv versuchen, einfach auf unser Leben zu übertragen. Und wir werden enttäuscht, wenn wir aus dem Wort Gottes uns falsche Versprechen, falsche Träume herausarbeiten. Isaaks Ehe war ein notwendiger Teil der Heilsgeschichte Gottes. Dieses Kapitel ist so ausführlich, weil es beschreibt, wie Gott seine Heilsgeschichte vorantreibt. Isaaks Nachkommen war der verheißene Segensbringer. Abraham erkannte die spezifischen Zusagen Gottes und er vertraute Gott und er handelte entsprechend dem klaren Verheißungen und Versprechen Gottes. Und das dürfen wir nicht einfach überspringen und aus dieser Erzählung ein Dating-Handbuch machen. Doch wenn wir diese Unterschiede und Besonderheiten klar sehen und bestätigen, ist dieser Text tatsächlich sehr nützlich in der Frage, wie ein gläubiger Mann eine gute Frau finden kann. Und wir können nicht alles übertragen. Aber in der Frage, worauf eine gläubige Frau Acht haben sollte, damit ein gläubiger Mann sie finden kann. Und worauf ein gläubiger Mann Acht geben sollte, auf der Suche nach einer gläubigen Frau, ist dieser Text sehr, sehr hilfreich. Doch auch wenn es dir nicht versprochen ist, dass du heiraten wirst, ist es in den meisten Fällen gut und ratsam zu heiraten. Und ja, es ist ein sehr wichtiges und bedeutsames Thema und ein praktisches Thema, das so viel Leid und so viel Not und so viel Schmerz und so viel Torheit offenbaren kann. Wie finde ich eine gute Ehefrau? Wie finde ich einen guten Ehemann? Unser heutiger Text eröffnet uns viele geistliche und praktische Hinweise und Ratschläge und darum heißt diese Predigt tatsächlich eine Braut finden. Und der erste Punkt lautet, wähle Gott zu deinem Helfer. Wir erfahren gleich am Anfang der Geschichte, dass Abraham von seinem Diener einen Schwur vor dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde verlangt. Und er ermutigt ihn, dass Gott seinen Engel ihm auf dem Weg senden wird, sodass er ihn führen wird auf dem rechten Weg. Und was ist das Erste, was der Diener macht, als er in der richtigen Gegend angekommen ist? Er betet. Er betet. Wenn du in der Situation bist, dass du denkst, es wäre gut und angemessen für dich, eine Ehefrau zu finden oder einen Ehemann zu finden, beginne mit Gott. Beginne mit Gott. Ja, rufe Gott zur Hilfe an. Einen guten Ehepartner zu finden, ist eine schwierige Suche. Und eine, die man nicht so leicht korrigieren kann. Denn eine gottesfürchtige Frau ist eine Blume, die nicht in jedem Garten wächst. Aber deine Wahl hat eine enorme Auswirkung auf dein ganzes Leben. Manche sagen, es ist besser, ich finde irgendeine als gar keine. Mein lieber Freund, du weißt nicht, was du sagst. Die Bibel sagt, es ist besser, in einer Ecke auf einem Dach zu wohnen, als mit einer zänkischen Frau im Haus. Amen. Wähle Gott zu deinem Helfer. Der alte Kirchenvater Johannes Chrysostomos, er schreibt, Wenn du auf der Suche nach einer Ehefrau bist, fliehe zu Gott, denn er schämt sich nicht, als dein Brautführer aufzutreten. Und zu den Frauen sagt er, wenn du ängstlich damit beschäftigt bist, einen Ehemann zu suchen, bete zu Gott und sage, Herr, gib mir, wie du es willst und gib mich, wem du willst. Ist das nicht eine herrliche Vorstellung? Oh Gott, kannst du mein Brautführer sein? Kannst du der sein, der mir hilft, eine geeignete Ehefrau zu finden? Kaum etwas wird dein Leben und das Leben deiner Kinder so sehr beeinflussen, wie deine Wahl des Lebenspartners. Und bedenke, unser Herz ist trügerisch. Unser Herz ist trügerisch. Wir lassen uns so leicht blenden oder urteilen töricht. Und darum ist es so wichtig, in dieser Frage ernsthaft und vertrauensvoll Gott anzubefehlen, so wie es Abraham und hier sein Diener tun. O Herr, Gott, lenke du mich. Hier heißt es in Vers 12, Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Ja, Gott schuldet dir nichts. Bitte um Gnade, dass er dir hilft. Nun, worum sollten wir denn beten, damit Gott uns hilft bei der Suche nach einer Frau? Vielleicht denkst du, ha, der Diener, der macht es sicher ziemlich leicht. Das kann ich auch. Ich bete einfach, Gott, dies ist der Test. Die erste Frau, die mir eine Cola ausgibt oder mich freundlich anlächelt, die soll meine Ehefrau sein. Ziemlich einfaches Prinzip, oder? Seht ihr, man kann diesen Text sehr, sehr gefährlich auslegen und verdrehen. Bitte den Herrn um echte Weisheit, eine gute Frau zu erkennen. Der Diener, er geht nicht an irgendeinen Ort, sondern der Ort, wo er das Gebet spricht, ist sehr bedacht. Er befindet sich nicht zufällig an diesem Ort, sondern es heißt in Vers 13, siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Dieser Ort ist ein Ort, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass er Frauen trifft, die aus der Verwandtschaft Abrahams kommen. Er ist zu einem Ort gegangen, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, eben gerade solche Frauen zu begegnen und zu sehen, die den Vorgaben Abrahams entsprechen. Es durfte keine Kanaaniterin sein. Dieser Knecht ist aus Kanaan herausgegangen an den Ort, den Abraham ihn genannt hat. Es sollte keine Kanaaniterin sein, keine aus dem Volk, über die Gott seinen Fluch ausgesprochen hat. Und außerdem ist es der Ort, von dem er weiß, dass hier die Verwandten Abrahams wohnen, auch wenn er sie noch nicht kennt und auch keine genauere Adresse hat und keinen genauen Namen hat. Aber er weiß, hier in dieser Stadt leben die Verwandten Abrahams, zu denen ich gehen soll. Und an diesem Ort kommen die Töchter dieser Stadt, um Wasser zu schöpfen. Er wählt sich keine Bergspitze oder keine tiefe Höhle, sondern den Brunnen vor der Stadt. Weil dies gerade in der Abendzeit der Ort ist, wo die jungen Frauen hinkamen, um Wasser zu schöpfen. Es war also der Ort, wo man in angemessener Weise junge Frauen beobachten konnte, ohne aufdringlich oder zu privat zu sein. Und er betet, möge es nun geschehen, dass ich das Mädchen, das zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke und das dann sagt, trinke und auch deine Kamele will ich tränken, das soll es sein, dass du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Der Diener hat nicht viel Gelegenheit, in Weisheit zu prüfen. Er hat es auch recht eilig, weil allein schon seine Anreise mehrere Wochen gedauert hat. Doch worum er bittet, ist dies. Weisheit zur richtigen Unterscheidung. Herr, schenke mir die Gelegenheit. Schenke mir die Fähigkeit, in dieser Situation richtig zu beurteilen. Er betet nicht, lass einfach hier wie durch ein Wunder eine Frau erscheinen, die nehme ich mit, fertig, aus. Er sagt, schenke mir die Fähigkeit, in Weisheit zu unterscheiden. Und so sollen auch wir beten. Herr, gib mir echte Weisheit, dass ich besonnen und gut beurteilen kann, wer als Ehefrau angemessen ist. Dieses Gebet ist keine Spielerei von diesem Diener, keine Versuchung Gottes, wie es so leicht verdreht werden kann. Oh, was für naive und dumme Geschichten habe ich schon gehört von Christen, die beten, die erste Frau, die in die Kneipe tritt, soll die Frau von Gott für mich sein. Da ist so ziemlich alles falsch dran. Aber nicht der Ort ist das Wichtigste. Du kannst auf eine christliche Freizeit gehen und völlig oberflächlich beurteilen und eine Wahl treffen, die völlig fleischlich gesinnt ist. Und du kannst im Internet eine Frau finden, aber gibst so Acht darauf, zu prüfen und zu untersuchen, was hat sie für eine Einstellung? Was hat sie für ein Verständnis? Was hat sie für eine Haltung? Wir müssen abkommen von bloß solchen traditionellen Fragen. Oh, wo darf man eine Frau finden? Es geht um Weisheit. Was ist ein angemessener Ort, um in Weisheit und in geistlichen Kriterien zu suchen und zu prüfen? Bete um Weisheit. Und auch darum, dass du besonnen beurteilen kannst, nicht von Gefühlen und Emotionen überwältigt bist und im Grunde dein Herz die Entscheidung schon lange vor deinem Kopf getroffen hat. In Vers 21 heißt es, der Mann aber sah ihr zu, schweigend, um zu erkennen, ob der Herr seine Reise würde gelingen lassen oder nicht. Er sah schweigend zu. Ich weiß nicht, wie Rebekka das gefallen hat, als sie da am Schöpfen war und er guckt einfach nur zu. Aber ihm ging es darum, zu prüfen, in Weisheit zu beurteilen. Viele Männer kehren die Reihenfolge um. Sie verlieben sich erst und hoffen dann, irgendwas Gutes zu entdecken, damit sie sich einreden können, der Herr segnet es. Bitte den Herrn, bewahre mein Herz. Wende meine Emotionen, meine Gefühle ab von solchen, die nicht zum Segen sind. Aber kehre mein Herz zu der Frau, die zum Segen sein kann. In dieser Geschichte betet der Mann übrigens nicht nur einmal am Brunnen. Nein, vielleicht ist es euch aufgefallen, dieser Mann, er bricht immer wieder aus im Gebet. Als er Rebekka trifft, da beugt er sich vor Gott und betet laut, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Als Rebekkas Eltern zusagen, wirft er sich nieder auf den Boden, auf die Erde, in Anbetung vor Gott. Und als sie losziehen wollen, preist er die Gnade Gottes auf dem ganzen bisherigen Weg. Seine Anbetung nimmt zu im Laufe der Brautschau. Er neigt sich immer tiefer vor Gott im Zuge dieser Brautsuche. Viel zu oft ist das Gegenteil der Fall. Je mehr man über eine mögliche Partnerin nachdenkt, desto weniger denkt man an den Herrn. Desto weniger sieht man die Vorsehung Gottes in all dem. Desto weniger achtet man darauf, wie gnädig und barmherzig und gütig und voller Hilfe der Herr gerade in dieser Zeit war. Wähle Gott zuerst. Suche feste, treue, vertrauensvolle Gemeinschaft mit ihm, bevor du eine Braut wählst. Sei fest im Herrn und bitte ihn, dass er dich leitet bei dieser so wichtigen Entscheidung, der so wichtigen Wahl. Und unser Text betont auch den Segen. Der Mann hatte noch nicht einmal zu Ende gebetet, da kam Rebekka schon heraus zum Brunnen. Offensichtlich ist sie in der Vorsehung Gottes schon unterwegs zum Brunnen gewesen, als der Diener angefangen hatte zu beten. Und Mose, er stellt es hier so besonders hervor. Warum? Damit wir merken, ist das nicht herrlich? Gott antwortet schon auf unser Gebet, noch bevor wir es gesprochen haben. Gott führt und lenkt zum Guten. Er ist es, der es gut meint mit uns. Der bereit ist zu helfen. Und so wie der Herr gleich am Anfang das Gebet erhört, so auch am Ende des Kapitels. Von Isaak lesen wir, dass er gerade auf dem Feld nachsinnte, als er auf dem Weg zurück war von dem Brunnen. Das heißt hier, er war zum Brunnen Lachai Roi gekommen. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und er sann nach. Er hatte seine stille Zeit. Und in dem Moment kommt der Diener mit Rebekka. Und sie begegnen ihm. Dieses ganze Kapitel, es betont, dieser Segen kommt von Gott. Er ist der Aktive hier in dieser Geschichte. Lieber Bruder, wähle und bitte Gott zu deinem Helfer. Liebe Schwester, flehe zu Gott, dass er dir hilft und dein Leben in rechter Weise führt und sowohl dich als auch deinen möglichen Partner zubereitet. Wähle Gott zu deinem Helfer. Und zweitens, suche eine gute und tugendhafte Frau. Einer der hilfreichsten Aspekte in unserem Text in Bezug auf die Suche nach einer Braut ist der Bericht, was Rebekka hier auszeichnet, sodass der Diener absolut gewiss ist, das ist die richtige Frau für Isaak. Ich habe sie gefunden. Was ist denn das überhaupt, was er beurteilen kann, was ihm scheinbar wichtig ist? Danach sollten wir als Christen suchen. Ein junger Mann, der auf der Suche ist nach einer Ehefrau, suche nach dem, wonach der Diener hier sucht. Und wenn du eine Frau bist im heiratsfähigen Alter, sei so eine Frau wie Rebekka. Strebe nach dem, was sie auszeichnet. Darum suche oder sei eine gläubige Frau. Nun zugegeben, Rebekka war nicht unbedingt gläubig. Die Verwandten Abrahams waren Götzendiener, so wie Abraham es einst gewesen ist. Eventuell haben sie von Jahwe gehört, schon damals, reden auch ein bisschen von ihm. Schon damals, als Abraham mit seinem Vater ausgezogen ist, hat er sicherlich auch von diesem Gott Jahwe berichtet, der ihm begegnet ist. Aber Nahor, sein Bruder, er wollte lieber in Ur bleiben und kam dann erst später nach Mesopotamien. Der Name ist ihnen nicht unbekannt, aber die Familie Nahors und seines Sohnes Betuels, es waren keine Glaubensvorbilder wie Abraham. Laban, Rebekkas Bruder, hatte Hausgötzen, wie wir später erfahren. Und wir hören an verschiedenen Stellen, dass die Verwandten Abrahams Götzendiener waren. Doch wir müssen bedenken, damals gab es außer Abraham fast niemanden, der den lebendigen Gott kannte. Abraham trifft daher Entscheidungen, die letztendlich doch mit dem Glauben zu tun haben. Erstens, die Frau darf keine Kanaaniterin sein, also unter dem Fluch Gottes stehen. Und zweitens, Isaak darf nicht das versprochene Land verlassen, also nicht von der Weisung und dem Segen Gottes abgebracht werden. Und darum soll er eine Frau heiraten, die nicht unter dem besonderen Fluch steht, wie die Kanaaniter, und die bereit ist, ihr Land und ihren Glauben zu verlassen, um zu Isaak zu kommen. Darum soll er eine Frau heiraten, die nicht und Entschuldigung. Im Neuen Testament finden wir dann aber eine klare Anweisung, dass wir frei sind zu heiraten, wen wir wollen. Nur im Herrn muss es geschehen. 1. Korinther 7, 39. Nur im Herrn, das heißt im Glauben. Jemand, der gläubig ist. Rebekka, wir erfahren nicht, dass sie bereits gläubig war an den Gott Jahwe. Aber all die Vorkehrungen, die Abraham trifft, führen zu dem Ziel, dass Isaak eine Frau bekommt, die den Götzendienst aufgibt, um mit Isaak den lebendigen Gott zu dienen. Deswegen ist das Prinzip, suche eine gläubige Frau, tatsächlich auch aus diesem Text hier heraus anwendbar. Wir dürfen aber nicht zu vorschnell sagen, die Verwandten von Abraham waren genauso gläubig wie er. Richard Baxter, er schreibt, lass dich nicht durch fleischliche Beweggründe dazu verleiten, dich mit einer ungläubigen Person zu verbinden. Ziehe vielmehr die heilige Gottesfurcht bei deiner Wahl allen weltlichen Vorzügen vor. Heirate nicht ein Schwein wegen einem goldenen Futtertrog oder eine hässliche Seele wegen einem schönen Körper. Das Wichtigste, das, was im Neuen Testament explizit als wichtigstes Kriterium, ja sogar als eine Anweisung gegeben wird, ist, im Herrn muss es geschehen. In Vers 15 lesen wir, und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams. Sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter. Noch bevor sie sich selbst vorstellt, noch bevor der Knecht fragt, bestätigt Mose bereits, sie gehört zu der Verwandtschaft Abrahams. Spoiler-Alarm. Sie ist schon die Richtige. Sie ist eine, die am ehesten bereit sein wird, dem Gott Abrahams und Isaaks in das Land Kanaan zu folgen. So wie einst Abraham selbst. Tatsächlich gibt es einige Hinweise darauf, dass Rebekka hier ganz ähnlich wie Abraham beschrieben wird, der herausgeführt wird aus seiner Verwandtschaft, aus dem Haus seines Vaters und aus Mesopotamien dann nach Kanaan ziehen soll. Und viele Wörter, die hier verwendet werden, sie erinnern sehr an die Berufung von Abraham. Suche eine gläubige Frau. Dies ist die einzig klare und eindeutige Anweisung der Schrift und übertrifft alle anderen weisen und angemessenen Kriterien bei weitem. Suche jemand, der Gott nachfolgt. Suche jemand, die mit dir Gott nachfolgt. Mit einem Ungläubigen zusammenzuleben bringt viele Versuchungen und Schwierigkeiten und Spannungen mit sich. Nun, wenn du verheiratet bist, mit einer ungläubigen Frau oder einem ungläubigen Mann, vertraue auf Gott und bitte ihn umso mehr um seine Gnade in dieser Situation. Es ist keine Berechtigung, die Ehe sein zu lassen. Aber wenn du auf der Suche nach einer Frau bist, suche eine wahre Gehilfin, eine Hilfe und Beistand auch im Glauben. Und daneben gibt es nun noch einige charakterliche und praktische Aspekte, die der Geist Gottes in besonderer Würde hervorhebt in diesem Kapitel. Und ihr jungen Männer, ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie der Mann es hier tut. Und ihr jungen Frauen, ihr tut gut daran, Rebekka in diesen Dingen nachzueifern, damit ihr einen geistlich gesinnten Mann findet, der genau das wertschätzt, was ein geistlicher Mann wertschätzen sollte und nicht gezogen wird von Dingen, die einen geistlich gesinnten Mann nicht ziehen sollten. Suche oder sei eine folgsame Frau. Siehe, da kam Rebekka heraus, sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter. Rebekka kommt nicht zum Brunnen, weil dort die größten Partys gefeiert wurden, sondern weil sie ihre Rolle und Aufgabe als junge Frau treu erfüllt. In Vers 11 heißt es, zur Zeit, da die Schöpferinnen herauskommen. Und dann, der Mann betet in Vers 13, die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Wasser schöpfen war die Arbeit der jungen Frauen. Eine unbequeme Arbeit. Und man denkt sich, warum sollen das ausgerechnet die jungen Frauen machen? Das ist doch schwer. Das ist doch mühsam. Aber in der damaligen Gesellschaft gehörte das Wasserholen zu der Rolle der Frau. Rebekka ordnet sich den Anordnungen unter. Sie erfüllt bereitwillig ihre Rolle. Ja, scheinbar ist sie die Erste, die überhaupt dort zum Wasserschöpfen geht. Und das ist allerdings bemerkenswert, denn Rebekkas Familie wurde offensichtlich nicht patriarchal, also von einem starken Vater geführt, obwohl das damals fast überall der Fall war. Doch ihr Vater, Bethuel, er kommt in der ganzen Geschichte fast gar nicht vor. Er ist völlig im Hintergrund. Nur an einer Stelle kommt er vor, wo er zusammen mit seinem Sohn bestätigt, dass es im Grunde nichts dagegen spricht. Als der Mann fragt, als Rebekka fragt, ob im Haus ihres Vaters Platz für ihn sei, da geht Rebekka hin und berichtet, dem Haus ihrer Mutter. Es gibt einige Hinweise in diesem Text, die andeuten, scheinbar hatten die Mutter und der Bruder mehr zu sagen als der Vater in diesem Haus. Scheinbar war die Rollenverteilung gar nicht so, wie man es sich damals als selbstverständlich vorstellt. Vielleicht gab es da schon so manche emanzipatorische Gesinnungen in der Familie. Vielleicht war der Vater Bethuel sehr nachgiebig, konfliktscheu, manipulierbar. Vielleicht war er krank. Doch scheinbar war diese Familie mehr durch die Mutter und durch den Bruder geführt als durch den Vater. Und dennoch, und das ist so bemerkenswert, dennoch folgt Rebekka der natürlichen, gottgegebenen Ordnung von Mann und Frau und lebt es in der Form ihrer Zeit bewusst und rechtmäßig aus. Und das ist ein bedeutendes Thema heute, wo die biblischen Rollen von Mann und Frau so bekämpft und verachtet werden, vielleicht sogar in deiner eigenen Familie. Aber es ist ein schönes und umso kostbareres Zeugnis, wenn eine Frau sich selbst in solchen Umständen in einer rechten Weise unterordnen kann und sagen kann, ich möchte meine Rolle als Frau erfüllen. Ich bin bereit, mich unterzuordnen. Nicht Unterwerfung oder Zwang, aber die Bereitschaft, die besondere Rolle und die Aufgaben einer Frau auszufüllen. Suche nach einer folgsamen Frau. Sei eine folgsame Frau in dieser Weise. Und suche oder sei eine anmutige Frau. Vers 16 heißt es, und das Mädchen war sehr schön von Aussehen. Kann das ein biblisches Kriterium sein? Ja, Schönheit ist nicht völlig nebensächlich. Die Bibel erwähnt es häufiger. Das Aussehen hat eine Wirkung auch auf die Gefühle, auf die Anziehung. Es ist eine Hilfe. Aber Achtung! Wir müssen bedenken, nicht der junge Isaak in sinnlicher Begierde hat das hier aufgeschrieben, sondern der Geist Gottes bestätigt hier, das Mädchen war sehr schön vom Aussehen. Auch der alte Diener wird es erkannt haben. Nicht eine betörende, unzüchtige, lockende Schönheit. In Jesaja 3, da klagt Gott darüber, dass die Töchter Zions hochmütig sind, mit hochgerecktem Hals und dahergehen mit verführerischen Blicken. Oh, das nennt der Geist Gottes nicht schön, was dir vielleicht als erstes in den Sinn kommt, wenn du denkst, sie war eine schöne Frau. Bevor du sagst, ja, auf jeden Fall will ich eine schöne Frau, bedenke, hast du überhaupt irgendeinen Sinn für wahre Schönheit? Hast du überhaupt eine Ahnung davon, was der Geist Gottes als schön anerkennen kann? Oder bist du so getrieben und verblendet und zugekleistert mit all diesen weltlichen, sinnlichen, erotischen, schmutzigen Formen von Schönheit, die tagtäglich angeboten werden und in dieser Welt als Ideal verkauft werden, als Inbegriff von Schönheit? Oh, das nennt die Bibel nicht schön. Was diese Welt als höchste Form der Schönheit sieht. Aber bedenke, es gibt eine Schönheit, eine Anmut. Wie Gott Menschen geschaffen hat. Mit einem Ausdruck und mit einer Freude und mit vielen Begabungen und äußerlicher Erscheinung. Wenn man sagen kann, das ist schön. Daran kann man sich erfreuen. Bitte Gott erst einmal darum, dass du Schönheit erkennen kannst. Das ist oft das Erste, was ich sage bei praktischen Fragen nach einer Brautsuche. Beginne darum, bitte Gott, dass er dir schenkt einen Sinn für wahre Schönheit. Für das, was in Gottes Augen schön ist und nicht in den Augen dieser Welt allein. Lerne vom Geist Gottes, dass Schönheit nicht mit Zentimetermaß oder äußeren Schmuck beurteilt wird. Aber ja, suche eine Frau, an der du echte Schönheit wahrnimmst, deren Äußeres dich nicht abstößt. Und suche oder sei eine züchtige Frau. Das heißt hier von Rebekka, und das Mädchen war sehr schön und von Aussehen eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Hier wird betont, dass sie sexuelle Reinheit bewahrt hat. Dies ist in unseren Tagen ein immer selteneres Gut. Die Bibel erklärt es aber für sehr wertvoll. Und es gilt übrigens nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Sexuelle Reinheit ist wertvoll und völlig angemessen, ja, geboten vom Herrn. In unseren Tagen wird es oft belächelt, es wird verachtet, es wird gering geschätzt. Menschen schämen sich für ihre Reinheit und das ist so betrübend und schädlich. Frag doch mal jemand, der sein Abitur macht. Würden sich schämen dafür, wenn sie sagen, ich habe mich rein bewahrt für meinen Ehepartner. Der Dichter Matthias Claudius erklagt sehr treffend: Eigentlich sollte Schönheit unschuldig und Unschuld schön sein, aber in der Welt sind es verschiedene Dinge. Aber nicht bei Gott. Unschuld ist schön. Nun, Gott vergibt Sünde. Selbst die Sünde der Unzucht. Wir können damit zu Gott kommen. Wir können um Vergebung bitten. Wir können um Heilung bitten. Aber bedenke, du nimmst es mit wie eine Wunde, wie eine hässliche Narbe in deine Ehe. Es hat keinen Vorteil, sondern bereitet viele Schmerzen. Reinheit ist etwas Wunderbares und sehr zu erstreben. Und wie auch immer die Situation ist, suche eine Frau, die zumindest gelernt, und wenn auch durch Buße und Vergebung, die gelernt hat, Zucht und Reinheit zu schätzen und zu fördern. Heirate keine unzüchtige, lüsterne Frau, deren Moral mehr geprägt ist durch diese Welt als durch das Wort Gottes. Bei Rebekka sehen wir, sie war eine züchtige Frau. Suche oder sei eine hilfsbereite Frau. Vers 18 lesen wir, und sie sagte, trinke mein Herr, und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken, und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränkrinne, lief noch einmal zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte so für alle seine Kamele. Rebekka fällt besonders auf durch ihre Hilfsbereitschaft. Der Diener bittet um ein wenig, um einen Schluck Wasser, und sie hebt den Krug und lässt ihn trinken, bis er genug hat. Und dann tränkt sie auch noch die Kamele. Ein Kamel trinkt nach einer Reise so im Schnitt 100 Liter Wasser. Mit einem Krug von vielleicht 10 Liter oder 20 Liter muss man schon ordentlich schöpfen. Und der Weg zur Tränke kommt hinzu. Und der Mann hatte 10 Kamele. Rebekka schöpft also 1000 Liter. Das sind 100 normale Hauseimer voll. Stell dir mal vor, du musst dein Pool im Garten mit einem Eimer schöpfen und füllen. Das tut Rebekka ohne Aufforderung. Einfach aus Hilfsbereitschaft, aus Dienstbereitschaft. Rebekka ist fleißig und dienstbereit. Sie hilft gerne und sie bringt auch zu Ende, was sie angefangen hat. Sie tränkt alle Kamele. Das ist beeindruckend. Eine Schwester sagte mir neulich, als Mutter kommt man sich auch manchmal so vor, als würde man 10 Kamele tränken müssen. Es ist ein sinnvoller Aspekt zu schauen. Ist diese Frau fleißig? Ist sie dienstbereit. Rebekka ist hilfsbereit, sogar gastfreundlich. Sie scheut keine Mühe, den Mann auch noch zu beherbergen. Sie hat Freude an Gemeinschaft, ist interessiert an Menschen und dient den Menschen. Im Neuen Testament finden wir das, wenn es um die Frage der Witwen geht, sind sie dienstbereit? Sind sie solche, die den anderen die Füße waschen? Die sollen geachtet werden. Suche oder sei eine anständige Frau. Rebekka ist höflich und anständig, besonnen und kontrolliert in der ganzen Geschichte hier. Allein ihre Sprache zeugt von großem Anstand. Sie nennt den Mann demütig mein Herr, obwohl er auch nur ein Diener ist. Sie wird nicht hysterisch und kreischt nicht, als sie den Schmuck geschenkt bekommt. Sie berichtet zu Hause alles kontrolliert und bedacht. Sie geht sehr, sehr besonnen vor. Sie ist reif. Sie ist nicht wie so ein kleines Teenager-Mädchen, das zum ersten Mal ein Kribbeln im Bauch hat. Ein Puritaner erklärt, gibt es Unreinheit in der Sprache, dann gibt es Unreinheit im Herzen. Gibt es Selbstliebe in der Rede, dann gibt es Selbstliebe im Herzen. Ist Flirten in der Rede, dann ist Begierde im Herzen. Ist dagegen Zärtlichkeit und Mitgefühl in der Rede, dann gibt es Barmherzigkeit und Liebe im Herzen. Gibt es Sanftmut und Zufriedenheit in der Rede, dann gibt es einen ruhigen und zufriedenen Geist im Inneren. Eines der Dinge, die mir mit als erstes aufgefallen sind bei meiner Frau, ist eine reine Sprache. Ich habe positive Beschreibungen von ihr gelernt, die mir schon gar nicht mehr gewohnt waren. Neben cool und krass hört man kaum noch etwas. Aber sie hatte eine reine Sprache, eine unschuldige Sprache. Rebekka ist anständig und höflich. Dies sind Dinge, die der Mann bei Rebekka sah und beurteilen konnte. Und mit seinem Test und seinem Gebet war dies alles in gewisser Weise mit inbegriffen. Er wollte genau nach diesen Dingen schauen. Das, worum er Gott bat, diesen Test, es war nicht einfach, ich habe keine Lust, mich genauer damit zu beschäftigen, lass es einfach so passieren, dann weiß ich, was richtig ist. Er bat um eine Gelegenheit, wo er genau nach diesen Dingen Ausschau halten kann. Und das sollten wir auch tun. Er sucht eine Gelegenheit, wichtige und angemessene Punkte des Charakters und des Verhaltens zu prüfen. Und Gott schenkte ihm Gelingen und er lobte Gott dafür. Suche eine gute und tugendhafte Frau. Suche nach Kennzeichen von wirksamer Gnade in ihrer Seele. Und der dritte Punkt, werbe angemessen um eine Frau. Dies ist eigentlich ein großes Thema für sich, aber ich möchte zumindest einige wichtige Hinweise aus diesem Text entnehmen, die uns helfen, in rechter Weise um eine Frau zu werben. Zeige deine Wertschätzung und dein Interesse. In Vers 47 heißt es, und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Und sie sagte, die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den Milka ihn geboren hat. Und ich legte den Ring an ihre Nase und die Spangen an ihre Handgelenke. Ja, ein Ring an die Nase. Wir kommen noch dazu. Als erstes erfahren wir, dass der Mann, nachdem er Rebekka als eine gute und geeignete Frau für Isaak bewertet und auch ihre Familienherkunft ausmacht, ihr Geschenke macht. Wertvolle Geschenke. Er zeigt ihr seine Dankbarkeit und Gunst. Vielleicht dachte sich Rebekka noch nicht mal groß etwas dabei, aber es ist durchaus angemessen. Und es gibt manchmal solche Extreme, wo man denkt, oh, die biblische Weise ist, dass im Grunde sich Mann und Frau überhaupt nicht begegnen und überhaupt nicht sprechen und alles wird nur arrangiert. Nein, es ist durchaus angemessen, nach einer geistlichen Prüfung auch zu zeigen, ich habe ein Interesse an dir und ich will dir gerne eine Freude machen. Ein Nasenring war damals ein Zeichen von Schönheit und Wohlstand. In unserer Gesellschaft kommuniziert es vielleicht eher Unabhängigkeit oder so etwas. Aber auf jeden Fall weist es darauf hin, behandle eine Frau respektvoll und kostbar. Es muss kein Goldschmuck sein, aber zeige, du bist mir wertvoll. Ich achte dich hoch. Und dann werden die Eltern, beziehungsweise in diesem Fall die Mutter und der Bruder, gefragt. Und das wird heutzutage auch belächelt. Ach, so eine überkommene, uralte Sitte. Macht doch heute keiner mehr. Aber es ist wirklich wichtig und sinnvoll. Wir sollten uns bemühen, die Zustimmung unserer Eltern und die der Frau zu erhalten. Warum? Niemand kennt die Kinder so gut wie die Eltern. Und ihr Rat oder ihre Sorge wird zu schnell übergangen durch große Emotionen. Gott hat uns Eltern gegeben, die wir ehren sollen, auch zu unserem Segen und zu unserem Nutzen. Denn in den meisten Fällen wissen sie, was gut für uns ist. Es gibt natürlich Eltern, die sind so verstockt und töricht in ihrem Urteil, sie suchen nur noch Geld oder einen guten Job und haben keinen Sinn für Charakter oder überhaupt irgendein geistliches Kriterium. Und es gibt wenige Situationen, wo eine Ehe auch gegen den Rat der Eltern angemessen ist. Aber das ist eine absolute Ausnahme. In den meisten Fällen wirst du niemanden finden, der dir besser raten kann, was für einen Partner du brauchst, als deine eigenen Eltern. Und selbst wenn du dich gedulden musst, selbst wenn du nicht gleich als der glorreiche Prinz angenommen wirst, auf den alle gewartet haben, es kann ein großartiges Zeugnis sein, wenn du selbst in dieser so unabhängigen und freiheitsliebenden Zeit die Meinung und das Urteil der Eltern so ernst nimmst, dass du dich bereitwillig stellst und wartest und weiter um sie wirfst. Der Mann erklärt, Isaak ist Abrahams Sohn, er ist im Alter geboren, also ist jünger, als es vielleicht bei einem Sohn Abrahams scheint. Der Altersunterschied ist also nicht so erheblich. Auch wird er alles erben von Abraham. Es besteht also zumindest ein vernünftiger Plan, sodass Isaak eine Familie versorgen kann. Er ist nicht planlos, auch wenn er vielleicht noch in der Ausbildung ist. Aber er hat einen Plan und die Dinge stehen so, dass er in der Lage sein wird, eine Familie zu versorgen und die Rolle als Ehemann und Vater auszuführen. Der Diener, er begegnet möglichen Sorgen der Eltern und er berichtet ausführlich, und deswegen ist das Kapitel so lang, weil er alles nochmal wiederholt, er berichtet ausführlich, warum er denkt, dass Rebekka die richtige Frau für Isaak ist. Und es ist wunderbar, hier im Hause Betuels führt dieser ausführliche Bericht des Mannes zu einem wunderbaren Zeugnis. da in Vers 50, da antworteten Laban und Bethuel und sagten, vom Herrn ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nicht sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und geh hin, dass sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Ist das nicht wunderbar? Wenn die Art und Weise, der Respekt und die Demut und die Würde, die du den Eltern entgegenbringst, wenn sie dazu führen, dass sie sagen, okay, wie auch immer, vielleicht manche Dinge zu beurteilen sind, aber wir sehen, irgendwie hat Gott dich geführt. Irgendwie scheint Gott hier mit auf dem Weg zu sein. In deinem Urteil. In deinem Werben. Und dies ist auch eine Mahnung an die Eltern. Vernachlässigt eure Pflicht nicht, eure Kinder anzuleiten und beizustehen in diesen wichtigen Fragen. Aber missbraucht auch nicht eure Autorität, indem ihr eure Zustimmung verweigert, ohne biblische Begründung. Vom Herrn ist dies geschehen. Die Zustimmung der Eltern ist nicht alles, was zählt. Auch das ist bemerkenswert. Die Mutter und der Bruder, sie sagen, lass uns mal Rebekka rufen und sie selber fragen. Rebekka wird selbst bewusst gefragt, ob sie mit dem Mann zu Isaak ziehen will und ob sie nicht doch lieber noch 10 Tage dort bleiben will, um sich zu verabschieden. Und sie kommt, so wie scheint, schon mit gepackten Koffern herein und sagt, ich will gehen. Sie ist eine entschlossene Frau. Und wir werden noch merken, das ist sehr, sehr passend für Isaak, da ihre Stärken ein bisschen seine Schwächen ausfüllen. Der Diener gibt dann auch der Familie weitere Geschenke, eine anhaltende Wertschätzung und Zeichen der Freude. Bemüht euch um ein gutes Verhältnis mit den Schwiegereltern, wenn möglich. Und als Rebekka Isaak begegnet, da verschleiert sie sich. Sie bewahrt also in der Zeit der Verlobung eine angemessene Keuschheit, bis Isaak sie in sein Zelt führt und sie heiratet. Dieses lange Kapitel, es schließt mit einer ganz kurzen, aber schönen Erklärung, dass sie heirateten und sich liebten. Gott hat es wunderbar geführt. Und zum Abschluss noch ein kurzer letzter Punkt. Viertens, bedenke die außergewöhnlichste Brautsuche. Wir finden hier wichtige Aspekte für eine weise Brautsuche. Aber eines ist noch wichtig, egal ob du ledig bist oder verlobt oder verheiratet oder schon so alt wie Abraham. Kapitel 24 ist das längste Kapitel in 1. Mose und es geht um die Vorsehung Gottes. Doch die ganze Bibel berichtet von einer noch viel außergewöhnlichen Brautsuche. Und anders als Rebekka war die Braut völlig fern von Gott. Sie wollte ihre Stellung nicht einnehmen und war getrieben von sündigen Lüsten. Sie war unrein, unanständig, sie hatte keine heilige Schönheit, sie wollte nicht dienen, sie suchte keine Gemeinschaft. Sie war völlig ungeeignet, unansehnlich und unwillig. Diese Braut ist die Gemeinde Jesu. Doch Jesus, der ewige Sohn, er selbst wurde Mensch. Er sandte keinen Engel vor sich her, sondern er kam selbst auf die Erde herab. Und er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und er kam nicht mit Gold und Silber, sondern mit einer weit kostbareren Gabe, ewiges Leben und Frieden mit Gott. Doch er wartete nicht darauf, bis die Braut sich als würdig und gut erweist, sondern er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Doch er gab alles hin, er diente seiner Braut, er opferte sein Leben, um für seine Braut Wasser des Lebens, des ewigen Lebens zu schöpfen. Und er selbst reinigt sie und heiligt sie und er bereitet in ihr wahre Schönheit und schmückt sie mit echter, bleibender Zierde. Oh, sieh diese Liebe an. Glaube an Jesus und vertraue dich ihm an. Du bist völlig unwürdig. Aber Gott hat sich in Jesus auf die Suche gemacht nach einer Braut. Und er hat alles hingegeben. Lass dein böses Herz überwunden werden, dass du im Glauben sprechen kannst wie Rebekka. Ja, ich will gehen. Ich will nicht länger warten. Ich will gehen. zu diesem meinem Herrn und Erlöser. Und wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zu dieser außergewöhnlichsten Brautsuche der Weltgeschichte. Jesus wählte die Gemeinde der Gläubigen zu seiner Braut. Er zahlte am Kreuz für unsere Sünden. Und selbst wenn du die beste und schönste und reinste und herzlichste Frau der ganzen Welt gefunden hast, in der Ehe wirst du erkennen, auch sie ist eine Sünderin. Rebekka zeigt auch einige schlechte Seiten im Laufe der Geschichte. Doch Isaak wusste, sie ist mir vom Herrn gegeben und er liebte sie. Durch das Evangelium lernen wir, in Gemeinschaft mit anderen und auch im Bund der Ehe mit den Sünden der anderen umzugehen. So wie Jesus es tut mit seiner Braut, der Gemeinde. Schuld mit Liebe zu bedecken, Sünden von Herzen zu vergeben, weil Christus bezahlt hat, weil wir eine Quelle haben zur Vergebung. Wir können einander beistehen, einander anspornen zur Heiligung, weil Christus uns neues Leben geschenkt hat. Weil Christus dies an uns tut, als Teil seiner Braut. Er ist es, der uns reinigt und heiligt. Und er hat die Grundlage geschaffen, dass wir auch einander vergeben können und einander aufhelfen können. Und so kann Gnade und Schönheit, Glaube und Anbetung, Heiligung und Reinheit, Dienstbereitschaft und Liebe wachsen zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus und Gott dem Vater, der alles lenkt und leitet zu seinem herrlichsten Ziel, der Hochzeit des Lammes in ewiger Herrlichkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen.